Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Jesus sagte zu seinen Jüngern: Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis kann ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Hoheit seines Vaters kommen und jedem Menschen vergelten, wie es seine Taten verdienen. Amen, ich sage euch, von denen, die hier stehen, werden einige den Tod nicht erleiden, bis sie den Menschensohn in seiner königlichen Macht kommen sehen. Evangelium Jesu Christi. In dem begründenden Satz, warum man sich selbst verleugnen soll und sein Kreuz auf sich nehmen, der lautet: Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Muss das Wort Leben in zwei verschiedenen Bedeutungen gebraucht sein, denn man kann dasselbe Leben nicht zugleich retten und verlieren. Was könnten die sein? Die Fragestellung erinnert ein wenig an die wir im Lauf der letzten Schriftbetrachtungen gehabt haben, wo von zweierlei Welt die Rede gewesen ist. Und entsprechend ist dieses Leben hier das Sein, das Dasein in zwei verschiedenen Welten. Das eine Leben ist das in unserer Welt, wie wir sie kennen, der gesellschaftlich konstruierten Wirklichkeit, bestimmt wovon unser Leben bestimmt ist, vom Arbeiten, vom Produzieren, von Dienstleistungen, von Funktionieren, vom Konsumieren, von Freizeitgestalten, und so weiter. Das ist das eine Leben in der einen Welt. Die andere Welt und das andere Leben sind schwierig zu beschreiben. Wir haben ja gelesen und gelernt, dass die beiden Welten irgendwie, also ich nehme mal eine christologische Formel, die es wirklich gut beschreibt, unvermischt und ungetrennt zusammenhängen. Also dieses zweite Leben oder diese zweite Welt, ich nenne es mal das wahre Leben und die wahre Wirklichkeit, um ein Wort zu haben, die ist nicht eine Parallelwelt, das ist nicht ein Parallelleben, sondern das ist etwas, was unsere Welt und unser Dasein in dieser Welt sozusagen durchdringt, in dem da ist, ungetrennt. Aber die sind auch unvermischt. Das heißt, es gibt kein Teilchen aus unserem Leben in dieser Welt, in der wir eben leben, das sozusagen identisch ist mit einem Teilchen aus dem wahren Leben in der wahren Wirklichkeit. Also wenn es sozusagen von dem Leben hier das Leben in der wahren Wirklichkeit geht, dann wird dieses Leben in einer Weise transformiert, dass es über das, was wir hier als Leben kennen, völlig hinausgeht, völlig anderer Art ist. Also ich meine, um diese beiden Leben geht es. Bei der Selbstverleugnung und dem Kreuztragen wird das Leben in dieser Welt irgendwie bedroht. Sonst könnte man gar nicht auf die Idee kommen, es retten zu wollen. Wenn man aber wagt, es zu verlieren, also sich selbst verleugnet und sein Kreuz trägt, dann wird man es gewinnen. Und dann gibt es da noch eine Einschränkung. Nur dann sozusagen, wenn man sein Leben um meinetwillen, steht hier, um Jesu willen verliert. Also so ist es nicht, ich habe eine kühne Idee und stürze mich ins Risiko, Augen zu und durch. Das bedeutet noch lange nicht, dass ich dann ins wahre Leben gelange. Sondern wenn ich es um Jesu willen verliere, wenn ich den Willen Gottes tue. Dieses Erkennen des Willens Gottes, wie geht das? Es ist auf jeden Fall mehr als, ich habe einen Einfall und der kommt mir fromm vor oder religiös oder irgendwie steht es auch so in der Bibel. Jetzt mache ich es. Das genügt noch nicht. Ihr erinnert euch vielleicht an die Szene, wo Petrus den Jüngern auf dem in Wind und Wogen tosenden See Genezareth erscheint auf dem Wasser und Petrus hat die Idee, er will jetzt über das Wasser zu Jesus gehen, aber er sagt, wenn du es willst, und Jesus ruft ihn, komm, befiehlt es ihm sogar. Ich glaube, es muss etwas wie einen solchen Anruf geben, damit etwas sozusagen ein Kandidat für den Willen Gottes sein kann. Und ein Anruf ist nichts, was ich mir hier oben ausdenke oder schlussfolgere, sondern ist etwas, was ich erstmal empfange, wo mich etwas irgendwie berührt, wo ich das auch in irgendeiner Form merke, wo ein Impuls in mir ausgelöst wird, der durchaus auch abwehrender Art sein kann. Also es kann nicht um einen bloßen Gedanken gehen, sondern es muss mindestens ein Impuls dem zugrunde liegen. Das bedeutet, dass der Wille Gottes irgendwie ein Kandidat ist auf dem Feld unserer inneren Impulse. Und dass ich ihn letztlich nur herausfinden kann, wenn ich diese Impulse in mein Bewusstsein zulasse, die merke, bereit bin, sie zu merken. Und wenn ich die da sein lasse, ich muss sie ja mal kennenlernen, ich muss ja irgendwie lernen, sie zu unterscheiden. Also welcher könnte von Gott sein und welcher nicht? Welcher ist Eigenbau oder kommt aus von einem anderen Geist? Der, der von Gott stammt, müsste irgendwie von Gottes Geist erfüllt sein. Einem Geist des Friedens, der Freundlichkeit, der Güte, des Maßes, der Dienstbereitschaft, der Liebe, der Bescheidenheit. Irgendetwas in der Art. Aber wie dem auch sei, ich komme zu dem Punkt der Unterscheidung nur, wenn ich diese Impulse, gleich wie sie mich anmuten, zulasse. Manche davon finde ich klasse, andere nicht. Manche verheißen mir eine anscheinend tolle Zukunft, andere machen mir Angst oder beschämen mich oder ich werde meiner Schuld gewahr oder was auch immer. Das haben wir nicht so gerne. Und deswegen wehrt sich unser Selbst spontan dagegen. Wenn wir dem nachgeben, dann können wir unsere Impulse nicht unterscheiden. Dann treffen wir sozusagen, bevor der Unterscheidungsprozess, also das Kennenlernen, überhaupt losgeht, sagen wir schon, nee, also das kommt nicht in Frage, das nicht. Kann höchstens noch hier sein. Wir hatten mal vor ein paar Tagen einen buddhistischen Text, wo es ums Verachten von Impulsen ging. Im Zusammenhang mit heilig und weltlich. Also, dass man nicht an der Oberfläche schon sagt, ah ja, das ist gut, das ist schlecht. In der Lesung haben wir gerade gehört, wo Paulus die Leute, die Römer, aufruft, ihr Denken zu erneuern, dadurch, dass sie alles prüfen, ob es dem Willen Gottes entspricht. Alles prüfen. Das, was auf den ersten Blick nett, schön, heilig daherkommt und was auf den ersten Blick bös, schmerzlich, angstmachend daherkommt. Erst am Ende des Prozesses wird klar, welch Geisteskind welcher Impuls ist. Das ist nicht am Anfang klar. Damit dieser Prozess erfolgen kann, müssen alle Tendenzen verleugnet werden, die das Unangenehme spontan oder abwehren. Dann geht es nicht. Und wenn man das Unangenehme und Angstmachende und vielleicht Schmerzliche an sich heranlässt und damit lebt, dann trägt man ein Kreuz. Also ich will sagen, dass eine Bedeutung von diesem sich selbst verleugnen und sein Kreuz tragen, die ist, es ist sozusagen die Möglichkeitsbedingung dafür, dass wir den Willen Gottes überhaupt erkennen können. Dass wir überhaupt sozusagen in die Tiefe gehen können mit unserem Hören. Die zweite ist, dass es auch beim Ausführen des Willens Gottes, dass die durchaus manchmal auch Selbstverleugnung und Kreuz bedeutet. Im Alten Testament und auch in den Evangelien gibt es das Wort vom Gehorchen gegenüber Gott nicht. Da gibt es nur ein Hören. Der Jude, der fromme Jude ist einer, der hört. Israel wird angeredet mit Höre, Israel. Wenn die Propheten sprechen, dann sagen die, so spricht der Herr. Und das heißt, hört mal. In den Briefen im Neuen Testament, da kommt gelegentlich auch das Wort Gehorchen in Bezug auf Gott vor, Philipperhymnus, er ward gehorsam bis zum Tod, um die sozusagen den Abstand zu Gott zu bestimmen. Aber sonst in der Bibel ist Hören gegenüber Gott und Ernst, natürlich, weil es Gott ist, Ernst nehmen dessen, was von da auf mich zukommt. Und Ernst nehmen heißt auch, dass ich das Vernommene am Ende auch tue. Das steckt da alles in dem Wort vom Hören drin. Etwas, was wirklich in der Weise bis zu Ende gehört ist und dann klar wird und wofür ich mich auch entscheide, das ist etwas anderes, als ich sage, ja, das setze ich jetzt um, sondern das hat schon längst meine Person irgendwie ergriffen und ist Teil von ihr geworden. Ich würde mich verleugnen, mein wahres Selbst verleugnen, wenn ich das nicht täte. Das wahre, ich würde mein Leben verlieren, das wahre Leben verlieren. Aber eben auch der Wille Gottes bedeutet nicht immer, dass es immer netter und immer hübscher wird. Das war bei Jesus nicht so, das war bei Moses nicht so, der nochmal der Mörder zurückgeschickt wird an das Land seiner Tat, wo er gesucht wird. Und es ist auch in unserem Leben nicht so. Das wissen wir alle. Wir wissen alle, dass man manchmal Wege gehen muss, die man nicht gerne geht, die man lieber nicht gehen würde. Und doch spürt man, dass man sie um seines wahren Lebens willen gehen muss. Auch das ist sozusagen der Endpunkt dieser Selbstverleugnung und dieses Kreuztragens, dass man um seines wahren Lebens willen. Sonst würde man der Mensch, der ich gerufen bin zu sein, verlieren. Dass man um seines wahren Lebens willen Wege gehen muss, die einem nicht gefallen. Wenn ihr so wollt, könnte man sagen, dass wir in diesen Tagen, in denen ihr da wart, dass ihr da Selbstverleugnung und Kreuztragen geübt habt, sofern man das eben üben kann. Und einige von euch haben auch eine Erfahrung gemacht, wohin das führt. Nämlich, dass es sozusagen dort, wo ich in den Schmerz oder in die Leere oder in die Kontaktlosigkeit oder was auch immer hineingehe, dass ich mir da etwas von dieser anderen Welt, von dieser wahren Wirklichkeit mitteilt. Das Kreuz, das hier in der Mitte liegt, ist ein Symbol dafür. Sozusagen dort, wo das Kreuz am kreuzigsten ist, in der Mitte, wo die beiden Balken sich kreuzen, bricht es auf und hervorkommt was komplett Neues, eine Perle. Ich wünsche euch und auch mir, dass wir diesen Weg in unserem Leben finden und gehen.